neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Der nimmt jetzt das ganze Gespräch auf. Ich habe meine Tonspur, ich habe meine Tonspur. Das ist dann total einfach. Du kannst es dann nachher runterladen und ich kann die, da, ja, die Tonspuren halt so verändern, wie ich es brauche.
Ja, genau. Aber das also heißt, deine... der nimmt quasi zwei Tonspuren, nimmt er auf.
Mhm, genau. Also das der greift deine ab, der greift meine ab und ja, ist eigentlich ganz cool gemacht. Also ich finde den Bot ganz gut.
Ja.
Manchmal zickt der rum, gerade beim Download, aber dann muss man einfach einen Tag warten. Das bleibt 7 Tage drin in dem oder 8 Tage oder so und dann löscht er das halt automatisch, aber du wirst es ja in 7 Tagen irgendwie runterladen können. Also das ist ja eigentlich, geht auch relativ schnell, ist auch so.
Ja gut, sind ja nur Tonspuren, die sind ja nicht so groß. Ne?
Genau. Okay. Obwohl gestern, wir haben gestern knapp 2 Stunden aufgenommen, das waren 2,2 Gigabyte.
Mhm. Echt?
Ja.
Krass.
Ja, das ist schon krass.
Okay. Da hätte ich jetzt aber auch noch gedacht.
Ja, habe ich jetzt auch gerade so gedacht. 2,2 Gigabyte, du Junge, ey, das war schon ein bisschen viel. Alles klar, Markus wollte ich gerade sagen. Michael. Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich ein ganz frisches Exemplar in der Podcast-Szene. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und jetzt das erste Mal bei mir zu Gast. Michael, hallo Michael.
Hallo Fabian, ja, ich freue mich da zu sein.
Ich freue mich auch riesig über jeden Gast sowieso, der hier ist. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen was von dir erfahren. Erzähl mal kurz und knackig, wer bist du überhaupt, wo kommst du her, was machst du? Und dann steigen wir gleich ganz entspannt in das eigentliche Thema ein.
Ja, ich bin Michael, ich bin 36 Jahre alt, ich habe 2 Kinder, bin selbstständig im Bereich Kellerabdichtung und ja, bin mittlerweile seit, ich glaube, 18 oder 19 Jahren spiele ich Rollenspiele.
Ja, sehr schön. Selbst und ständig, sagt man ja immer so schön.
Ne? So ist es.
Ist ja leider so. Und du hast gerade schon angeteasert oder kurz angeschnitten, seit 18, 19 Jahren spielst du Rollenspiele. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Darum geht's ja.
Genau. Wie ist es dazu gekommen? Das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Dazu muss man wissen, ich bin mit 18, 19 sehr in der Hip-Hop-Szene gewesen. Ich habe auch viel getanzt, also Breakdance und so Geschichten. Also sagen wir mal, ich war möchte gern cool. Und habe dann mit Freunden mich unterhalten, die über dieses Spiel geredet haben. Also ich bin da mitten in die Unterhaltung mit reingekommen und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dachte mir dann, worüber reden die denn da? Und konnte mir auch überhaupt keine Vorstellung machen. Die konnten das damals auch nicht wirklich gut erklären. Und habe dann auch abgewunken und denke mir, komm, die machen irgendeinen Quatsch, keine Ahnung. Und irgendwann kam der Tag, da war ich bei einem Kumpel zu Besuch und er sagte, ja, wir spielen jetzt gleich. Und ich dachte, nee, komm, ich gehe nach Hause, spielt ihr mal. Und im zweiten Gedanken dachte ich, nee, weißt du was, komm, guck dir das mal an, was die da machen. Und ja, die haben DSA gespielt, in der 2. Auflage tatsächlich damals. Und ich saß dann neben dem Spielleiter und habe mir das angeguckt, was er da macht. Und er hat mir dann teilweise immer so zwischendurch ins Ohr geflüstert, wenn die irgendwas machen waren, was er sich gerade dabei denkt. Und ja, da war ich so gehuckt mit allem, dass ich die nach der Runde sofort überredet spielen, oder? weil ich will mitspielen. Und also kam das dann. Die haben sich dann wieder darüber lustig gemacht, hey, guck mal, der coole Hip-Hopper will ja Rollenspiele spielen. Und so hat das angefangen.
Ja, sehr cool. Also hast du ja dann direkt vom Spielleiter quasi die, ja, so gleichen Einblick bekommen, wie es so als Spielleiter ist, ja, was man sich in dem Moment für Gedanken macht, was ich ja selber absolut nachvollziehen kann. Ne? Oder jeder Spielleiter oder jede Spielleitung am Tisch, wenn die Spieler irgendwelche Pläne aushacken und du denkst dir nur so, ja, okay, danke für die Ideen. Ja. Irgendwann kommt es und ich werde es umsetzen. Ja, sehr cool.
Ja, und irgendwann ging es dann los, dass ich mich das erste Mal leitet. Und ja, bin ich dann auch überwiegend beigeblieben. Also ich bin mehr Spielleiter als Spiele. Und ich habe da auch sehr Spaß dran am Spielleiten. Am liebsten Handeln, die länger dauern. Auch One-Shots mache ich schon gerne. Aber dann eher in einem guten Maße. Spielen überwiegend Dragons. Ich würde sagen, sehr wenig Würfeln, also nur was notwendig ist. Ich mir denke, alles, was so an Würfelt werden, das Spiel nicht umbrechen. Alles ist wirklich notwendig. Und ja, dadurch machen mir Kampagnen auch Spaß, weil ich ja lange Stränge aufbauen kann und mich meine Spieler, mit denen eine feste Runde habe, jedes Mal überraschen. Und immer so viele Dinge auf die Wege gekommen. Ich liebe das. Die machen, die mich komplett überraschen.
Mhm. Aber da bin ich genauso. Also ich habe eher für die langen Kampagnen eher was Düsteres, was wirklich ernst genommen werden soll, aus meiner Perspektive, weil ich bin da auch wirklich streng, wenn dann wirklich einer sagt, so von wegen, ich mache jetzt hier und da einen Spaß oder ich werf das da rein. Wenn das dann überhand nimmt, dann sage ich schon irgendwann, okay, Leute, es ist ein ernstes Setting. Also hier ist gerade irgendjemand gestorben und ihr macht hier einen Witz darüber. Also das geht gar nicht. Ne? Habe ich jetzt in der aktuellen Kampagne auch. Wir spielen City of Mist gerade. Mhm. Und einer meiner Spieler meint, ein Gummihühnchen dabei zu haben. So von wegen, erzähl's doch mal dem Onkel Gummihühnchen, wo ich mir dann auch denke, das passt in keinster Weise in dieses Szenario gerade, was du hier machst. Das ist absolut, absolut schrecklich. Das würde kein normaler Mensch machen. Na?
Ja, und, stimmt. Also
ja, und andersrum, genauso bin ich auch voll bei dir. One-Shots, wenn One-Shots, dann die dürfen lustig sein. Die dürfen abgefahren sein, da dürfen auch die Spieler sich frei ausleben mit dem. Also da setze ich denen auch kaum Grenzen. Und wenn gelacht wird am Tisch, das ist dann auch das Ziel des Ganzen, ne?
Genau. Ich sag mal, kommt auch immer aufs Setting an. Bei Zulu zum Beispiel sollte es schon ernster bleiben im Großen und Ganzen, weil sonst wird es schwierig, den Horror aufzubauen. Und das geht auch gut mit One-Shots. Aber jetzt so gerade bei Dungeons & Dragons oder gerade im Fantasy-Bereich, wo ich mich überwiegend bewege, fahre ich mit dem ist eigentlich ganz gut, dass man die One-Shots eher lustig hält und kurzweilig, will ich sagen. Und den Kampagnen da die Ernsthaftigkeit quasi mit reinbringt. Und dafür hat man ja dann die Leute am Tisch und sagt, hier was Längeres spielen. Wir haben da jetzt auch eine Welt gebaut, das Übliche. Ich habe schon gehört, meine Welt würde auch zu dir passen. Du bist da so jemand, der Piraten und Schiffe und sowas sehr mag. Und da ist zwar kein Piraten-Setting, aber ein Seefahrzeug, was ich dann gebaut habe für die. Und da haben die dann auch mit Stufe 0 quasi angefangen. Also wir haben gesagt, komm, ihr fangt jetzt mal einfach bei Dungeons & Dragons quasi als Gemeine an und nicht mit Stufe 1 und wir sind schon Helden, sondern die haben wirklich mit nichts angefangen und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das glaube ich. Ja, du, da triffst du genau mein Herz, sag ich mal, so dieses Piraten-Setting, das ist voll meins. Und ich habe ja jetzt auch das Abend oder das Grundregelwerk und den Abenteuer-Kodex und den Arten-Kodex von Adventure Island. So heißt es, das Ganze. Und das ist ja rein Piraten. Also da geht es ja wirklich, du hast ein riesiges Schiff oder du hast halt eine kleine Schaluppe oder so. Bis hin halt zum Viermaster oder so. Und da freue ich mich schon drauf, weil da habe ich wirklich, wirklich was Geiles vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich schon drauf, ja, wenn wir das spielen. Da freue ich mich schon drauf. Piraten-Setting ist geil. Das ist cool. Wenn, also spielt ihr online oder am Tisch?
Ne, wir spielen am Tisch. Wir haben, aber interessant, weil wir haben einen online dabei, aber am Tisch. Also der kriegt einen Laptop dahingestellt mit Mikro und allem drum und dran, weil er hat seine Mutter, die wohnt auch hier unten, wo wir sind, und der ist zwischendurch auch immer offline quasi dabei. Aber wir treffen uns quasi alle am Tisch und er wohnt ein bisschen weiter weg und kommt dann online dazugestellt quasi. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich hätte es damals auch gedacht, als wir das angefangen haben, aber wir machen es jetzt schon seit Jahren so. Und das funktioniert, wenn man darauf Rücksicht nimmt, sehr, sehr gut.
Ja, also das machen wir auch. Wenn einer bei uns an der Tischrunde nicht vor Ort sein kann, dann entweder lassen wir den ganz, also dann ist er halt, macht er irgendwas anderes. So. Wenn er aber sagt, du, ich kann online dabei sein, dann haben wir einen großen Fernseher, wir haben eine Kamera, wir haben das Setup dafür da, dass er halt eben online dann zugeschaltet werden kann. Ne? Und das funktioniert mit einer Person, die über Discord dann zugeschaltet wird, sehr, sehr gut. Bei einer zweiten Person wird es dann schon schwierig. Und da sage ich dann auch als Spielleitung, also zwei Personen über Discord, dann das und drei hier am Tisch, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Ja. Und das
ich habe das sehen schon mal gemacht, zweimal gekommen. Wenn nicht anders geht, kann man das machen. Das ist recht, das ist nicht nichts, was machen sollte. Aber klappt das sehr gut. Aber bei ist das sehr schön.
Genau. Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist mehr im Fantasy-Bereich. D&D ist deine große Leidenschaft. Gab es denn, seitdem du mit DSA angefangen hast, noch was anderes? Du hast gerade Cthulhu hast du noch genannt, zum Beispiel. Was gab es da noch? Was hast du noch so gespielt?
Ich habe tatsächlich gar nicht so viele Systeme ausprobiert, weil ich bin damals, als ich mit DSA angefangen habe, wir waren wirklich in so einer ganz kleinen Bubble. Wir waren mit ein paar Leuten am Spielen. Wir haben weder links noch rechts geguckt und haben einfach DSA 2 gespielt, auch noch jahrelang, obwohl es schon, glaube ich, mittlerweile zu dem Zeitpunkt 4 gab. Bis ich mich dann mal damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, hat das echt lange gedauert. Und bin dann darüber erst auf D&D gestoßen, habe mir dann auch einige andere Regelwerke angeguckt und unter anderem auch Cthulhu mehrfach geleitet, aber leider selber noch nie gespielt, weil ich glaube, Cthulhu ist ein Riesenunterschied, ob du leitest oder spielst, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber sonst habe ich gar nicht so viele Systeme gespielt, ein paar gelesen, Warhammer habe ich mir mal angeguckt, Warhammer Fantasy, so rum, Avatar habe ich mir durchgelesen, weil mich auch die Mechanik von Power of the Apocalypse interessiert hat. Und durch deinen Podcast habe ich jetzt noch so ein paar auf der Liste, die ich mir mal gerne angucken will. Allein Ten Candles habe ich jetzt öfters bei dir gehört. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Das ist sehr, sehr muss ich intensiv. Definitiv mal ausprobieren. Ja, mein Problem war einfach, ich habe angefangen, mich sehr weit umzugucken, als mein erster Sohn geboren wurde und dann einfach die Zeit nicht mehr da war. Mhm. Dann muss man sich entscheiden. Ich habe eine wöchentliche Runde, die ich leite, und einmal im Monat spiele ich woanders mit. Das ist dann ein ganzer Samstag, wo ich auch weg bin. Und das reicht dann auch mit Selbstständigkeit und mit zwei Kindern und Familie. Wird die Zeit dann leider knapp. Wenn ich so könnte, wie ich wollte, dann hätte ich jeden Tag wahrscheinlich eine Runde, wo ich leite, spiele und dann noch einen Tag, wo ich andere Spiele mal ausprobieren kann.
Ja, geht mir ganz genauso. Das geht mir absolut genauso. Ja, das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Du hörst ja jetzt diesen Podcast und selbst ich nehme ja sehr viel mit von den Gästen, die hier so zu Gast sind. Ten Candles habe ich direkt zwei Tage später selber ausprobiert, nachdem das hier empfohlen worden ist. Ich habe Alice is Missing zum Beispiel ist ein System, was mich und meinen Kumpel zum Beispiel sehr interessiert, wo man das kann man auch einfach in einer WhatsApp-Gruppe halt laufen lassen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und aber jetzt mal so ein Blick. Jetzt bist du zwar als Gast hier, aber als Hörer, was nimmst du so mit, wenn du meinen Podcast hörst und oder welche Systeme hast du denn da dir aufgeschrieben oder auf dem Zettel, die du dann so spielen möchtest?
Ten Candles ist ganz weit oben tatsächlich. Das hört sich mit am interessantesten an. Faith habe ich zwar auch vorher schon öfters gehört, aber irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Aber auch das will ich mir gerne mal angucken. Da war auf jeden Fall noch eins, aber da komme ich jetzt gerade auf den Namen nicht. City of Mist.
Ja.
City of Mist. Also da waren schon ein paar bei, wo ich sage, boah, die musst du dir wirklich mal anschauen. Was das genauso für was das für Spiele sind. Und ich glaube, es sind viele, die eher so in Richtung One-Shots schlagen. So vom Hören her. Wie gesagt, ich bin ja eher so der Kampagnenspieler beziehungsweise Spielleiter. Aber deswegen kann man das ja trotzdem mal ausprobieren, auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast, ne? Also gerade die auf ihrem Teller bleiben, mal dazu bewegen, über den Tellerrand hinaus zu gucken, ne? Also ja. Klar kriege ich das nicht bei jedem hin, oder beziehungsweise der Podcast kriegt das nicht bei jedem hin. Aber allein, dass du jetzt sagst, dass Ten Candles bei dir ganz oben auf der Liste steht, finde ich schon sehr cool. Und wenn Dominik das hören würde, der das halt hier als erstes empfohlen hat, der sagt dann bestimmt auch, ja geil, ne? Also es wird was nach außen getragen von dem Ganzen, ne? Also allein dass es schon ein Nischenthema ist, das ganze Rollenspiel, dann gibt es halt in der Nische noch eine Nische, weil es gibt halt Leute, die sich dann nur für D&D oder DSA oder Cthulhu halt interessieren. Und wenn die dann hier hören, so von wegen, ja, das und das gibt es noch. Und ich frage ja selber auch, erzähl mal ein bisschen was von dem System, was du gerade genannt hast. Also selbst, also da muss ich jetzt halt nur für mich reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bei Alice is Missing war das zum Beispiel, wenn ich dann höre, Alice is Missing und der erzählt dann so ein bisschen was, dann frage ich auch nach, okay, und was macht man dann? Also mein Interesse für die Systeme ist halt auch da während der Aufnahme, beziehungsweise während ich mit den Leuten spreche, und ich hoffe, das kommt auch den Hörern zugute, dass sie dann auch so einen kleinen Einblick haben, ne? Also das ist mir dann auch sehr viel wert. Und ich interessiere mich halt selber dafür, ne? Also das kommt halt auch noch dazu.
Also ich finde auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass ich anderswo auf die Systeme gestoßen wäre. Ich höre mir einige Podcasts an, aber jetzt, wo die ganzen Systeme mal besprochen werden oder überhaupt mal gerade diese ganz, ganz kleinen Sachen mal zur Sprache kommen, ist sehr selten. Mhm. Ja, deswegen, ich finde das sehr schön, dass man da auch mal drauf gestoßen wird. Weil selbst wenn man, ich sag mal, seinen Online-Händler des Vertrauens durchsucht, guckt man sich meistens trotzdem die Dinge an, wo man so eine Ahnung wenigstens von hat, wo will ich denn hin? Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mir Ten Candles zum Beispiel jemals angeguckt hätte. Da wäre ich mit Sicherheit nie drauf gekommen.
Ja. Entschuldigung, ich habe gerade eine Nachricht gelesen. Ist gut. Überflogen, besser gesagt. Ja, also das ist zum Beispiel auch bei mir so. Wir spielen, oder unser Haupt, mein Anfang war ja DSA, sag ich ja immer wieder. Und ich bin dann halt auch derjenige bei uns in der Gruppe, der wirklich sich für andere Systeme interessiert. Und ich habe auch gesagt, es gibt, wenn ich mir ein Fantasy-Setting kaufe, dann auch wirklich nur, weil ich mich dafür interessiere, weil es irgendwas anders macht als DSA oder D&D. Ne? Und wir waren ja jetzt vor kurzem auf der HügelCon, da habe ich mir Ultima Ratio gekauft. Und das ist so ein Sci-Fi-Ding. So Sci-Fi, Cyberpunk, auf dem Buch steht vorne drauf Cargo-Punk. Da freue ich mich schon drauf. Also das wird auch richtig wild. Und da habe ich schon Bock drauf.
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich brauche, jetzt vor kurzem ist ja zum Beispiel Daggerheart rausgekommen, wo ich sage, ja, das mag ein schönes System sein. Ich habe mir das online mal angeschaut. Aber es macht jetzt so viel nicht anders, wo ich jetzt sagen würde, ich brauche dieses System unbedingt, weil ich das mit D&D nicht spielen kann. Es mag ein paar interessante Sachen drin sein, aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch eher ein System nehmen, was meine ganz andere Richtung schlägt, als eh wieder in eine ähnliche. Mhm. Deswegen habe ich mir auch zum Beispiel Pathfinder nie angeguckt, weil im Endeffekt, zumindest das, was ich gehört habe, ist es D&D mit noch mehr Regeln. Wo ich gesagt habe, die Regeln in D&D, die reichen mir schon.
Ja.
Gerade wenn man aus DSA kommt und die ganzen Regeln kennt, dann ich glaube, DSA gibt es wenig Leute, die Regeln toll finden, sondern die meisten finden die Welt toll. Also, wo ich jetzt so deinen Podcast auch reingehört habe, ich glaube, da sind die meisten der Meinung, die Regeln lieber weglassen und die Welt nehmen und das spielen.
Ja, ja. Also, was ich halt auch immer wieder sage, ist einfach die Würfelprobe, ne? Also, dass ich dreimal würfeln muss, um zu schauen, ob ich da hochklettern kann oder nicht, oder ob ich mir das Bein breche dabei. Ich finde, das nimmt so ein bisschen die Spielspannung raus, beziehungsweise diesen Flow. Ne? Und ich weiß bei dir.
Einmal das und die Fehlerwahrscheinlichkeit ist ja auch jedes Mal viel höher.
Mhm. Und bei D&D, da hast du halt einmal würfeln, du hast deine Boni, die rechnest du da drauf und dann bist du bei, sag ich mal, 18, 19. So, kommst da schnell hin, sag ich mal. Je nachdem, wie gut du halt, also ich hab da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber so ein bisschen Ahnung halt schon. Und also je nachdem, wie deine Boni halt sind, kannst du hast du halt einen Erfolg oder halt eben nicht. Aber ich glaube, da gibt es dann auch noch so Abstufungen und Einstufungen, ab wann wirklich was fehlgeschlagen ist oder ab wann wirklich was geschafft ist, oder?
Also richtige Abstufung eigentlich nicht. Es gibt die Net One, sozusagen, also die natürliche 1 ist da der Fehlschlag, ne? Ja. Und die natürliche 20 ist der kritische Erfolg. Ansonsten gibt es eigentlich nur geschafft und nicht geschafft. Und es gibt Vor- und Nachteil. Mhm. Also bei einem Vorteil würfelt man mit 2 W20 und nimmt den höheren, und bei einem Nachteil rollt man auch 2 W20 und muss den niedrigeren nehmen. Mhm. Und das ist halt sehr einfach, auch für den Spielleiter, finde ich zumindest. Wenn man sagt, okay, das Ganze nicht so gut, mach's einfach mit Nachteil. Das ist schneller, als wenn ich mir bei DSA mit Qualitätsstufen oder mir Schwierigkeitspunkte jedes Mal neu ausdenken muss, die nochmal oben drauf gerechnet werden auf 3 Würfel, die alle nochmal gerechnet. Nee, das ist nicht so meins.
Nee, meins auch nicht. Ja. Also, wie gesagt, die Welt von Aventurien oder Aventurien allgemein ist einfach unglaublich schön. Ich finde es auch total klasse, dass in der Welt andauernd, also die wird ja weitergeschrieben. Es ist ja nicht so, dass sie stillsteht und dass ihr als Spieler die Welt am Leben erhaltet, sondern es gibt ja den aventurischen Boden, der kommt, ich glaube, alle 3 Monate raus. Christian Barton und Angelika waren ja beide hier auch schon zu Gast. Die verfassen oder schreiben ja dafür. Was ich absolut total faszinierend und toll finde. Und deswegen lebt DSA einfach auch, selbst wenn du nicht drin spielst, weiter. Und du kannst es mit in deine Abenteuer einbauen, wenn du möchtest. Ne? Und das finde ich einfach auch total klasse.
Das ist es. Und vor allem Aventurien hat diesen Rahmen, aber keiner zwingt dich ja dazu, den zu benutzen. Also es kommt niemals eine Rollenspielpolizei vorbei und sagt, aber, gerade noch snacken Gurken.
Genau.
Da ist das aber so und so. Das passiert nicht. Das ist, du kannst das spielen, wie du möchtest. Und wie gesagt, ich bin ja von DSA auf D&D gewechselt und war auch sehr begeistert von D&D. Und heute würde ich mir eigentlich eine Mischung aus beidem wünschen, weil D&D hat diese Lore Kontinuität einfach nicht. So ein ganz einfaches Beispiel, da gibt es eine Göttin, die ist irgendwie einfach 3-mal gestorben und dann wiedergekommen, und wo du dich dann einfach irgendwie fragst, ja, warum?
Mhm.
Das ist auch nur, die haben auch in meinen Augen jeden Gott, den es mal, ich glaube, erdlich irgendwie gegeben hat, genommen und einfach mit da reingeworfen. Es gibt zigtausend Todesgötter alleine. Und da, das sind so Dinge, die brauche ich dann irgendwo gar nicht. Da finde ich es schöner, wie bei DSA, wo die Götter auch wirklich eine Rolle spielen. Mhm. Auch wie heißen sie bei DSA, die Kleriker nochmal, die Priester, die Geweihten.
Die Ronda-Geweihten.
Wenn man Geweihten spielt, hat das immer Auswirkungen darauf, welchen Geweihten von der Gottheit ich spiele und so weiter. Wenn ich das bei D&D mache, den Vergleich ist oft Richtung Paladin oder Kleriker, dann es gibt sehr, sehr viele Spieler, wo das überhaupt gar keine Auswirkungen hat. Die rufen dann einmal den Namen des Gottes, wenn überhaupt, und das war's. Und kriegen aber die komplette Macht trotzdem von diesem Gott. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schade, weil da sehr viel Rollenspielpotenzial komplett liegen gelassen wird. Und deswegen fände ich immer so, DSA war mir immer ein Stück zu viel davon und D&D macht mir ein Stück zu wenig davon.
Ja, eigentlich
müsste deswegen hatte ich mir so eine Mischung gewünscht. Ja.
Eigentlich müsste es so eine gute Mischung aus beiden geben.
So. Genau. Und da habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann baust du halt eine eigene Welt und machst das so, wie dir das gefällt. Ne?
Ja. So hast du so. Ich finde zum Beispiel auch, dass von D&D mit dem Saving Throw finde ich total geil. Ne? Also dass wirklich, dass du konsequent sagst, du hast dreimal die Chance, ich weiß gar nicht, auf Konstitution wird er, glaube ich, gewürfelt, ne?
Nee, Todesrettungswürfe werden einfach so gewürfelt. Die gehen quasi auf 10. Alles unter 10 ist nicht geschafft und alles über 10 ist geschafft.
Ah, okay. Ja, und da finde ich es halt wirklich konsequent, wenn man dann wirklich sagt, okay, du hast es dreimal geschafft, du bleibst am Leben, du kriegst einen Lebenspunkt zurück. Oder du hast es dreimal nicht geschafft, dann ist dein Charakter tot. Dann hast du vielleicht noch die Möglichkeit, ihn wiederzubeleben durch einen Zauber oder irgendwie sowas. Aber dann ist er instant, dann ist er tot. Und das finde ich wirklich konsequent und finde ich auch richtig gut. Ne? Bei DSA ist es halt so, du bist irgendwie ab einer gewissen Lebenspunktezahl bist du bewusstlos. Ab 0. Ab
5, oder?
Ab 4 oder 5, genau.
Ja.
Ab 0 bist du dann halt leblos. Unter 0 bist du, oder ich glaube sogar minus 2. Ab minus 2 bist du dann definitiv tot. Und hast halt noch die Möglichkeit, immer noch wiederbelebt zu werden.
Ja. Aber gut, das ist bei D&D im Endeffekt auch möglich. Je nachdem, wie hochstufig die Spieler sind, kann man die Leute auch, ich sag mal, relativ problemlos wiederholen. Es geht, glaube ich, ab Stufe 5 gibt es schon die ersten Zauber, die selbst nach den verfehlten Rettungswürfen immer noch gemacht werden können. Ja. Aber da hat man ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, die Zauber gibt's jetzt bei uns nicht oder haben nicht die Wirkung, wenn man das vorher abgesprochen hat und das auch jeder weiß, dann ist das in Ordnung. Ansonsten sollte man das nicht machen.
Es gibt bei DSA, das finde ich, das habe ich auch hier, ein Zusatzbuch von Tod und Untod. Mhm. Und das habe ich mir mal besorgt, beziehungsweise er beschafft, sage ich mal so, weil wir eine Hausregel aufgestellt haben und ich bin ein absoluter Fan von Hausregeln, egal in welchem System. Wir haben eine Hausregel aufgestellt, das besagte, wenn du einen Charakter mit einer 1 wiederbelebst, ist er instant full life. Also er ist sofort wieder einsatzbereit. Wenn du aber eine 20 würfelst, dann ist er auch full life. Er kommt wieder, hat aber nur die Hälfte seines Lebens und ist untot.
Ja.
Und er bekommt, und also ich hatte das dann mir durchgelesen, was es da alles so gibt und so. Und es gibt ja mehrere Arten von Untot. Ne? Also, das ist ja auch in DSA sehr, sehr ausgiebig beschrieben, was es da alles an Untote gibt. Und es gab einen, der mich sehr, sehr, oder ein Konstrukt, was mich sehr gepackt hat, und zwar war das, ein Magier oder whatever belebt den, wieder, dann ist er untot, hat ein Drittel seines Lebens, also vom Magier, und er bekommt immer ein Drittel Schaden, was der Magier abbekommt. Andersrum, wenn der Untote Schaden bekommt, bekommt er den vollen Schaden. Also halt eben, ja. Ne? Und das fand ich total faszinierend. Und sollte das mal irgendwann vorkommen, dann habe ich da richtig Bock drauf, sowas zu spielen, ey.
Ja, das sind ja auch diese interessanten Sachen an Fantasy-Settings, finde ich, einfach so abgedrehte Sachen irgendwann mal spielen zu können.
Ja.
Auf die man sonst wahrscheinlich nie kommen würde.
Also das wird, glaube ich, mein nächster DSA-Charakter. Also mein Glasil, der geht jetzt definitiv in Rente. Das ist mein allererster Charakter. Der geht jetzt definitiv in Rente und ich glaube, ich werde mir dann so eine Art Hexenmeister erstellen, der sich wirklich mit der Nekromantie und so. Da habe ich da jetzt, also jetzt, wo ich da wieder drüber spreche, habe ich da Bock drauf.
Es gibt einfach so viele Charakterkonzepte, die man irgendwie, ja. Wo man Spaß dran hat. Ich selber spiele momentan auch in D&D einen Kobold, weil ich die einfach so witzig finde. Die machen mir so unglaublich viel Spaß, die Rasse da. Mhm. Und sie werden sehr selten gespielt. Zumindest so in dem Rahmen, wo wir uns bewegen. Es gibt, wo ich wohne. Ich wohne in der Nähe von Siegen. Das ist so zwischen Köln und Frankfurt liegt das. Mhm. Da gibt es auch einen Verein, der nennt sich Abenteurergilde Siegen. Die machen jeden Monat so eine Spielrunde, wo dann 7 bis 8 Spielleiter da sind. Und jeder kann sich eine Runde zu seinem passenden Level aussuchen und dann da mitspielen.
Mhm.
Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die da auf die Beine gestellt haben. Ich habe da auch zwischendurch schon mal als Aushilfe quasi auch geleitet, aber da bin ich dann mal froh, wenn ich mal zum Spielen komme.
Ja.
Und ja, da spiele ich dann diesen besagten Kobold. Da gibt es dann, glaube ich, von 80 Mitgliedern oder so, ich glaube, 2 Kobolde.
Ja, cool. Ich bin jetzt gerade auf den Server gehüpft. Ja. Auf den Discord-Server. So, das nur ganz kurz nebenbei.
Ja.
Sehr schön. Ja, wieder neue Anwerber für den Podcast. Nee.
Ja, da sind tatsächlich auch relativ viele Spielleiter drin, sehr, sehr viele Spieler. Und da kannst du mit Sicherheit einige Leute finden, die hier in einem Podcast auch mal mitmachen wollen. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Mit Sicherheit. Aber darum soll es dir nicht gehen. Wir sind immer noch dabei, um mit dir darüber zu sprechen. Weil wir jetzt gerade so mit den Charakteren so voll drin waren, kannst du dich noch an deinen allerersten Charakter erinnern?
Ja, das war ein Gaukler, der hieß Gaia.
Okay, das ging schnell.
Das war auch, ja, da kann ich mich genau dran erinnern. Ich weiß auch noch, was der am ersten Tag gemacht hat und dass ich gefragt habe, ob ich aufs Klo gehen muss mit dem Charakter und so, weil man gar keine Ahnung hatte. Ne? Und ganz, ganz viel Mist gemacht, weil man halt keine Ahnung hatte. Das ist, ja, aber der hat trotzdem viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Und viel Schabernack.
Das glaube ich. Ja, Gaukler halt, ne? Ich weiß von meinem Kumpel, der auch hier in Folge 10 schon zu Gast war, der hatte einen, ich glaube, da war der selber als Spieler. Und die hatten auch einen Gaukler bei sich in der Gruppe. Und die sollten so ganz klassisch den König beeindrucken. Ja, und der Gaukler hatte halt Eisenkugeln dabei, mit denen er halt jonglierte. Sie sind halt extrem schwer und das ist natürlich auch irgendwo beeindruckend, gerade jonglieren und so weiter und so fort. Und dann hatte er eine 20 gewürfelt, weil er jonglieren wollte und bei den König zu beeindrucken. Und ihm sind nach und nach die Eisenkugeln auf den Kopf gefallen und dabei ist er gestorben.
Nein.
Knallhart. Ist halt so.
Ja. Ne? Das ist mal ein Gaukler-Tod, oder?
Ja, das ist mal ein absolut schöner Gaukler-Tod, garantiert.
Ja.
Also, ja, sowas ist einfach, ich finde sowas einfach auch richtig witzig, wenn man dann so auch am Tisch, ihr werdet es ja wahrscheinlich kennen oder auch die Zuhörer da draußen, wenn man dann so mal in alten Zeiten schwelgt und so, was ist passiert, was gab es für lustige Situationen am Tisch vor Jahren. Und ja, das ist immer wieder schön, wenn man da solche alten Storys oder alte Kamellen halt eben rausholt, ne?
Ja, da hat ja jeder eine ganze Menge von.
Ja.
Das sind im Prinzip so viele Insider-Witze dann manchmal, die da entstehen, das ist der Wahnsinn.
Hm. Hast du da was du jetzt so griffbereit hast?
Ja, wir hatten die Heldengruppe, die ist quasi in eine sehr große Stadt gekommen und die waren sehr, sehr lange in einem Sumpf, wo sie nicht wirklich wegkamen. Und eine Spielerin war immer der Meinung, sobald wir in der Stadt sind, müssen wir unbedingt in ein Badehaus. Das geht nicht anders. Und dann sind die alle in ein Badehaus und ein Spieler, dessen Charakter war relativ jung und auch recht naiv und sehr weltfremd, einfach weil der vorher quasi gefangen war. Die Hintergrundgeschichte spielt jetzt nicht so die Rolle, aber dadurch war der halt relativ weltfremd. Und dann sind die in dieses Badehaus gegangen und er kommt da rein und sagt so, ja, wie? Die sind ja alle nackt. Und wir lagen halt alle am Boden vor Lachen, weil das war in dem Moment wieder so lustig. Das sind Sachen, wenn man die erzählt, kommt das meistens ja auch nie rüber. Aber da reden wir heute noch von. Wir haben eine Spielerin, die hat aus sehr vielen Anekdoten wie so Songtexte geschrieben und die hat die dann am Ende dieser Kampagne vorgelesen. Danach lagen wir unterm Tisch, weil da im Prinzip so viele lustige Witze drin standen, weil die wollten im Moor, wollten die Musik machen. Und das war dann aber keine Musik, das war dann Krach im Moor. Und so hieß dann die ganze CD, Krach im Moor. Und dann haben die dafür wirklich Titellieder geschrieben. Immer wenn irgendwas Lustiges passiert ist, hat die das mitgeschrieben und als Titellied verpackt. Und dann am Ende der Kampagne dann vorgelesen. Und das war genial.
Ja, sehr cool.
Wir haben so gelacht.
Das ist auch cool, ne?
Ja.
Was wir als Gruppe machen, gerade wenn wir so DSA spielen oder wo es halt diese klassische oder den klassischen Misserfolg gibt oder den kritischen Erfolg, dass wir die wirklich mitschreiben. Wir machen immer so eine, also bei der letzten Kampagne DSA haben wir immer die Einsen mit eingestrichen und dann am Ende der Kampagne geguckt, wer hatte die meisten Einsen und wer hatte die meisten Zwanzigen. Ne?
Das
war auch sehr cool, ja. Und da sieht man dann auch, also man sieht dann auch relativ schnell, wer wann oder wer am meisten würfelt, weil es ist ja irgendwo so eine Statistik eigentlich auch, ne? Also je öfter du würfelst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 1 und 20 würfelst, ne?
Genau. Ich weiß nicht, wie du das als Spielleiter handhabst, aber oft ist es bei mir auch so, wenn die Charaktere auf Ideen kommen, dann passiert meistens eher ein Würfelwurf, als wenn jemand keine Initiative ergreift. Also weiß nicht, wie du das da handhabst.
Jetzt gerade bei, also ich bin ja eher derjenige, der diese Power to the Apocalypse-Systeme spielt. Und da kommt es dann halt eher zu einer Würfelprobe, wenn ich meine, hier gehört jetzt eine her. Ja? Also jetzt nicht zum Beispiel, dass sie über eine Mauer klettern, dann brauchen die nicht drauf würfeln. Wenn ich weiß, der Charakter, den er spielt, ist jetzt gerade nicht verletzt, der ist relativ in Form, der hat jetzt keinen 30-Meter-Sprint gemacht in 0,2 Sekunden, dann ist das alles okay. Dann braucht er da keine Probe für machen. Wenn ich jetzt aber sage, er möchte ein Auto kurz schließen, da gehört eine Würfelprobe her, weil das ist gerade wenn man unter Druck steht, das muss schnell gemacht werden. Also je nachdem, also das ist so ein bisschen spielerisches Ermessen, wann und wo ich eine Würfelprobe von den Spielern abverlange.
Ja, das ist bei mir ähnlich, aber was ich jetzt meinte zum Beispiel ist, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der, ich sag mal, aktiv, man hat ja schon mal aktivere Spieler und etwas, ich sag mal, weniger aktive Spieler, dass bei den aktiven Spielern auch meistens mehr Proben verlangt werden. Zumindest fällt mir das oft auf, einfach weil die Initiative da eher von denen kommt. Aufgrund der Tatsache, dass sie halt versuchen, irgendwas rauszufinden, ne? Sei es nur eine ganz einfache Wahrnehmungsprobe, was bekomme ich mit? Ne?
Ach so, dann glaube ich, was also so ein bisschen die inaktiveren Spieler so ein bisschen rauskitzeln, dass sie mehr würfeln, oder was meinst du jetzt genau?
Nee, dass es oft genau so ist, dass die inaktiveren Spieler weniger würfeln. Ich kam gerade drauf, weil du das mit der Statistik angesprochen hattest, dass ihr das mitschreibt. Und wenn jemand etwas inaktiver oder nicht so aktiv Initiative ergreift, weil ich kenne das aus vielen Gruppen. Ich habe jetzt mittlerweile eine Gruppe, die ist sehr ausgeglichen, wirklich sehr, sehr ausgeglichen im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, das ist die Seltenheit. Man hat oft in den Gruppen jemanden, der eher vorbricht oder gewisse Dinge am meisten versucht. Mhm. Und der würde dann in so einer Statistik zumindest bei mir wahrscheinlich mehr Würfelwürfe haben als viele andere.
Ja. Ja, ich gehe da auch gerade bei inaktiveren Spielern gehe ich auch ein bisschen anders vor. Ich versuche gerade diesen Spielern so einen Spotlight-Moment auch zu geben, sodass sie agieren müssen. Ne? Also nicht mal für eine Würfelprobe oder irgendwas rauszukitzeln, sondern wirklich, die müssen jetzt in dieser Situation Rollenspiele spielen. Ne? Ich weiß zum Beispiel, es gab eine Situation, ist auch sehr witzig gewesen. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, von den Rocket Beans Animal Squad nachgespielt. Und die ist ein absolut, wirklich, kann man sich gerne gut und gerne auch angucken oder anhören. Auf Spotify gibt es das als Hörspiel quasi und auf YouTube halt eben ein Videoformat. Da spielen die Tiere und versuchen in der Vergangenheit quasi 9/11 aufzuhalten. Also die Tiere haben halt eben alle so eine Vision und die denken sich dann, ja scheiße, irgendwie ist es ja total schlimm, was da passiert. Und wenn das passiert, ist halt noch beschissener. Wir müssen das irgendwie aufhalten. Und das haben wir auch gespielt, weil ich das einfach total toll fand. Und das war dann auch so das erste Mal, wo wir keine humanoiden Charaktere gespielt haben, sondern wirklich Tiere, und jeder durfte sich so sein Tier aussuchen, welches er spielen wollen würde. Und einer hat einen Raben gespielt. Ist relativ easy, den habe ich 1:1 kopiert, weil er von den Rocket Beans halt auch gespielt worden ist. Und da gab es dann eine Situation, es war auch seine erste oder zweite Session, wo er mitgespielt hat. Also relativ neu. Alle anderen waren sehr erfahren, aber auf jeden Fall erfahrener. Und ich wollte ihm halt eben so einen Spotlight-Moment mit einer Taube geben. So ein, ich weiß jetzt nicht, oder mit einer Möwe war es, glaube ich, so einen leicht erotischen Spotlight, sag ich mal. Ja, und das war sehr, sehr witzig. Er hat es auch wirklich gut gemacht. Er hat wirklich toll agiert und wirklich toll in dem Moment reagiert, was man von ihm eigentlich hätte nicht erwartet, weil er selber sehr ruhig ist. Ne? Und, ja. Da komme ich dann halt auch zu meinem nächsten Punkt einfach, was Rollenspiel einfach so mit einem macht. Ne? Also das ist, deswegen ist es ja Rollenspiel. Ne? Du kannst jede x-beliebige Rolle schlüpfen und dich ausprobieren. Ne?
Genau. Vor allem gerade als Spielleiter, ich habe oder versuche auch oft mal Situationen so für mich zu bauen, wo ich sage, okay, das probierst du jetzt einfach mal aus. Ne? Und wenn Scheiße läuft, dann ist das eben so. Ja. Ich habe bei der eben benannten Abenteurergilde auch mal für mich was ausprobiert. Da habe ich kurz vorher Moritan Manor gesehen und dachte, hey komm, probier mal, ob du, weil da ging es dann auch ums Halloween-Special dann in der Gruppe, und ich denke, komm, versuch mal sowas Ähnliches aufzubauen. Ich habe für mich gemerkt, das ist nicht meine Art zu leiten, weil ich viel zu viel aufschreiben musste. Ich hatte dann eine eigene Zeitlinie und hatte dann auf einmal 5-6 Blätter da vor mir liegen. Normalerweise habe ich bei einem One-Shot so, ich sag mal, eine 8 Sätze da stehen, damit ich meinen groben Rahmen habe, und dann lasse ich die machen, was sie wollen. Ja, und sie haben dann ihre Mission, weil die Gilde ist im Prinzip auch so aufgebaut, dass jeder am Anfang eine Mission bekommt, die sie zu erledigen haben. Aber was dann schlussendlich passiert, entscheiden die. Ja, beim letzten Mal haben die sich, glaube ich, eine Stunde mit einem Stein unterhalten. Das war dann so.
Ja, aber das ist das Schöne. Das ist das Schöne als Spielleitung, gerade wenn du am Improvisieren bist, höre ich jetzt einfach mal so raus bei dir, dass deine Spieler wissen nicht, dass du improvisierst, oder die wissen ja nicht, was du vorbereitet hast und was du improvisierst in dem Moment, ne? Und das ist ja das Schöne. Selbst wenn du merkst, okay, das habe ich jetzt irgendwie verkackt, drauf geschissen, einfach beiseite legen, ausspielen lassen, fertig. Musst du nie wieder erwähnen. Ne? Hast du ausprobiert, hast du für beschissen befunden, erledigt.
Genau.
Ne? Das ist das Schöne. Du kannst dich auch schön als Spielleiter, kannst du dich auch wirklich schön ausleben. Das ist auch wirklich, so wie du schon sagst, sehr cool.
Ja, ja, vor allem, ich, wie gesagt, bei meiner Gruppe, die macht halt so oft Dinge, die man nicht planen kann. Und ich glaube, ich habe das Abenteuer, was wir jetzt in der eigenen Welt spielen, schon 3 oder 4 Mal umschreiben müssen, weil die in Richtungen gelaufen sind oder Dinge getan haben, mit denen ich null gerechnet habe. Jetzt erst letzte Woche genau wieder, und ich liebe das. Genau dafür spiele oder gerade dafür leite ich. Ne? Wenn alles nach Plan läuft, ist das auch mal ein schönes Gefühl so als Spielleiter. Aber ich finde es eigentlich am schönsten, wenn alles für den Spielleiter, ich sag mal, schief läuft, in dem Sinne, dass die Gruppe auf Ideen kommt, die man selbst nie gehabt hätte. Mhm. Ich finde, dann entstehen eigentlich die schönsten Geschichten. Und dafür sitzen wir ja eigentlich am Tisch.
Ja, absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Wir haben das jetzt, also ich leite jetzt zum Beispiel gerade City of Mist, also das ist ja auch eins der Systeme, was du leiten willst. Und da, was ich grob an Vorbereitung habe, ist, weil es ein sehr düsteres Setting ist, also beziehungsweise die Story, die ich mir halt ausgedacht habe, ist sehr, sehr düster. Ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil einer der Spieler halt eben hier mithört. Und deswegen, aber zu 90% oder schon fast, also bei dem Setting mittlerweile schon fast 95%, bereite ich erst dann vor, nach der Aufnahme, beziehungsweise nach der Session, um etwaige ausgedachte, beziehungsweise improvisierte Sachen für die nächste Session bereit zu haben. Ne? Es gab jetzt zum Beispiel, die suchen halt andauernd Hinweise. Und ich meine, ich habe sie jetzt irgendwo da, wo ich sie hinhaben will. Also die haben immer noch keinen Plan. Ne? Und wir spielen jetzt, glaube ich, die achte Session war das jetzt. Die haben immer noch keinen Plan. Und genau da will ich es auch irgendwo haben, weil ich das einfach geil finde, sie so ein bisschen, ja, wie diese Hand, die meine Spieler poppen, ne?
Ja.
Und es gab halt, also eine Situation halt eben, da hat meine Frau, die spielt in dem Setting eine Krankenschwester mit dem Logo, mit dem Mythos-Thema TK und Tifiti aus Vajana. Also sie hat so eine zweigespaltene Persönlichkeit als Mythos. Total geil. Da haben wir uns auch lange überlegt, was können wir da machen. Und sie hat als Krankenschwester natürlich auch Kontakte, gerade im Pflegebereich. Mhm. Und sie wollte in der Einfolge halt eben, hat sie Akten angefordert von Todesopfern, die ich halt als Hauptstrang irgendwo mit reingebracht habe, so als Hinweise halt eben. Und da hat sie halt eben diese Akten angefordert von einer Psychiaterin, um halt eben zu wissen, okay, woran kann das gelegen haben, dass sie gestorben sind? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür? Bla, bla, bla. Ne? Weil ja auch auch Arzneimittel, das sehen die ja alles, aber halt eben, sie wollte eben diesen Hinweis haben und hat dann halt diese Akten auch bekommen. Diese musste ich aber zwischen den beiden Sessions halt eben vorbereiten. So, und das sind dann, also ich benutze die Zeit zwischen den Sitzungen halt eben, um vorzubereiten, was ich in der ersten oder in der aktuellen Folge improvisiert habe.
Ja, das ist oft bei mir ähnlich, beziehungsweise es ist oft so, dass wir es in den meisten Fällen sehr gut schaffen, an einem Zeitpunkt dann auch aufzuhören. Ich sage, okay, ab hier muss ich mir sowieso erstmal Gedanken machen. Gerade wenn es so komplett plot-ändernde Dinge sind, dann wird es irgendwann mit Improvisieren, gerade in der eigenen Welt, sehr schwer, finde ich, weil man sich dann schnell widersprechen kann. Also kleine Widersprüche sind nicht schlimm, aber jetzt der Hauptplot sollte sich im Gesamten eigentlich nicht widersprechen, finde ich. Die haben jetzt, wie kann ich das schnell mal zusammenfassen? Ich habe im Prinzip eine Welt, haben wir erschaffen, das haben wir auch zusammen am Tisch gemacht, alle miteinander. Ich hatte eine eigene Idee und dann haben wir einen Teil davon auch zusammen erstellt. Und die Idee war, dass es quasi mal einen kompletten Kontinent gab, der ist zerbrochen in ganz viele verschiedene Inseln mit verschiedenen Klimazonen. Das heißt, jede Insel kann anders sein.
Also ein bisschen bei One Piece.
Genau, so in die Richtung geht das. Aber die Meere sind halt saugefährlich. Von Monstern bis hin zu ganz vielen anderen Dingen, viele, die ich mir auch noch gar nicht ausgedacht habe. Und eine Sache, die ich mir zum Beispiel bei DSA auch geklaut habe, die Dämonenarchen, nur die habe ich viel, viel schlimmer gemacht, weil die eine der Hauptbedrohungen dann hinterher auf diesen Meeren sein sollen. Und da wir auf Stufe 0 anfangen wollten, brauchte ich einen Bereich, so der ein bisschen geschützter ist. Das heißt, wir haben uns zusammen 5 Inseln ausgedacht. Irgendjemand von denen kam auf eine geniale Idee, dass die Inseln so eine Art Herz haben. Ja, das ist quasi, jetzt hat jede Insel ein eigenes Herz in dem Sinne. Was das war, haben wir nicht festgelegt. Das habe ich dann im Nachhinein gemacht, dass das so wie so ein, kann sich das vorstellen, wie so eine Art Seele der Inseln sein soll, so in die Richtung. Und die hat im Prinzip einen Nebel um 5 Inseln gebaut, wo keiner durchkommt, wo man entweder sich verläuft, wahnsinnig wird oder einfach nur wieder zurückkommt. Da sind dann die verschiedensten Dinge passiert und dieser Nebel geht halt von diesem Herz aus. Und sollte einer, der hinterher ein Hexenmeister werden wollte, eigentlich als Patreon bekommen. Das war so meine Idee. Der hat aber dann mit quasi der Entität, die gern in den Nebel will, um sich von einer der diesen Dämonenarchen zu schützen, weil der ist schon relativ stark, aber bei weitem nicht stark genug, um sich damit anzulegen. Deswegen will der in diesen Nebel rein. Und da gerne alle unterjochen, unter seine Knute bringen. Und dieser Charakter hat aber dann mit genau diesem einen Pakt geschlossen, den da reingelassen, was ich alles nicht auf dem Plan hatte. Und hat jetzt auch noch das Herz gefunden und schnappt sich das gerade alleine, womit ich auch nie gerechnet hätte. Also der schmeißt meinen kompletten Plot einfach komplett über den Haufen. Und das ist so genial, weil ich mir jetzt einfach die ganze Zeit überlegen muss, okay, was sind denn die Konsequenzen daraus, was die Charaktere machen? Was passiert jetzt im Hintergrund? Was ändert sich jetzt? Und jetzt wird's alles viel schlimmer und viel düsterer, als das eigentlich geplant war.
Ja, sehr cool. Krass. Ja, das ist das Schöne. Du weißt nie, was die Spieler machen und hinter deinem Spielleiterbogen musst du dann agieren, improvisieren und tun und machen, das ist auch nicht. Du musst ja auch irgendwie dafür sorgen, dass es schnell kommt. Ne? Also es kannst ja nicht 5 Minuten überlegen und okay, was mache ich denn jetzt und was mache ich dann? Und es muss ja schon ein bisschen, du musst ja schon, während er ausspricht, musst du dir ja schon Gedanken dazu machen, was kann da passieren? Ne? Also das ist...
Würde ich noch nicht mal sagen. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, weil es viel zu früh war, um die Runde zu beenden. Ich sage, das hier ist jetzt so spieländernd, da muss ich mir ein paar Minuten Gedanken zu machen, bevor wir weiterspielen können.
Ja, okay. Ja,
also das habe ich schon gemacht, weil dann ist es mir lieber, ich mache mir ein paar Minuten Gedanken, als dass hinterher nichts passt, weil da gewinnt keiner was von. Also ja, dann würde ich wirklich empfehlen zu sagen und einfach offen und ehrlich zu sein, bei kleineren Dingen, die man improvisieren kann, ist das kein Problem. Aber das hier war jetzt zum Beispiel eine Situation, die ja wirklich den ganzen Hintergrundplot ändert, komplett. Mhm. Ja, weil dadurch, dass der Spieler diesen Pakt geschlossen hat, wusste dieses Wesen jetzt auch, wo das Herz ist, was eigentlich der erst viel später hätte rausfinden können. Dann muss ich mir überlegen, was resultiert daraus? Ne? Was passiert denn jetzt, weil er das alles weiß? Was tut er jetzt? Und also ganz viele Dinge, die Charaktere jetzt auch erstmal noch gar nicht mitkriegen, aber die muss ich wissen, wenn sie irgendwo hingehen, was dann da passiert sein kann. Mhm. Ne? Oder ob da überhaupt was passiert ist. Und das sind dann oft so viele Dinge oder öfters, dass ich dann sage, okay, gib mir mal gerade ein paar Minuten. Und das ist aber auch nie ein Problem.
Ja, sehr ich, cool.
Ja, wie gesagt, gut, ich habe ich habe wirklich eine tolle Runde, einfach mit, wir spielen mit 4 Leuten, wir haben 2 Männer und 2 Frauen dabei und das funktioniert super. Mhm. Das ist eine so geniale Runde, die macht mir unglaublich viel Spaß.
Ja gut, wenn man dann auch so eingefahren ist, beziehungsweise wirklich ja, die Leute auch kennt und auch den Spielleiter kennt, wenn, ja, wie du schon sagst, wenn du den Spielleiter so weit getrieben hast, dass er wirklich sagt, so, ich muss mir jetzt 5 Minuten nehmen, ich glaube, das ist dann auch, also ich als Spieler denke mir dann so, ja, geil.
Da. Ich habe einen Spieler dabei, der schafft das immer wieder.
den würde ich austauschen.
Ich liebe es. Es gab eine Situation, da habe ich wirklich gedacht, ich wusste wirklich nicht mehr als Spielleiter in dem Moment, was ich machen soll. Das war in einer vorherigen Kampagne. Wie ich schon sagte, die waren in den Sumpf eingesperrt und die waren da eingesperrt, weil es dann Drachen gab, der keinen mehr aus diesem Sumpf rauslassen wollte. Mhm. Was die nicht wussten ist, das war nicht ein Drache, das waren Zwillingsdrachen. Das waren 2 Stück. Jetzt haben die aber den Hort dieses Drachen gefunden. Und ein Drache ist aus dem Hort geflogen und hat die gesucht, weil die relativ laut waren und der hat halt gemerkt, beziehungsweise sie haben ihn magisch versucht auszuspähen und er hat das mitbekommen und hat sie dann gesucht. Sie haben sich aber gut verstecken können und dann ist aber einer von denen auf die glorreiche Idee gekommen, auf sich selbst Fliegen zu zaubern und in den Hort zu fliegen. Weil der Drache war ja draußen. War eine legitime Idee aus seiner Sicht. Aus meiner Sicht war es, scheiße, da sitzt der zweite Drache drin. Das sollte irgendwann mal so ein richtiger Plot-Twist werden. Mitten im Kampf taucht noch ein zweiter auf und die denken, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja, ich musste alles umplanen. Ich musste wirklich alles ändern. Nach hinten raus, den kompletten Plot, weil auch die Drachen wollten nicht entdeckt werden. Also haben die natürlich auch ihre Schlüsse draus gezogen, dass sie jetzt entdeckt worden sind mit allem Pipapo. Aber das war eine Situation, die war so genial. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber währenddessen habe ich da wirklich gesessen und gedacht, verdammt, was machst du jetzt?
Da brauchtest du dann wieder deine 5-Minuten-Pause.
Nee, das war zum Glück so spät, dass ich da beenden konnte und wir haben die nächste Woche weitergeführt. Das war auch sehr, sehr gut so, weil ich mir auch überlegen wollte, weil Stufentechnik oder überhaupt, die hätten keine Chance zu dem Zeitpunkt gegen 2 Drachen gehabt. Mhm. Und ich wollte nicht, dass die jetzt sterben, nur weil sie was gemacht haben, womit ich nicht gerechnet habe.
Ja.
Ich habe denen gesagt, macht euch Gedanken. Ich habe im Prinzip die Runde damit beendet, dass er in den Hort fliegt und den zweiten Drachen sieht. Mhm. Und da haben wir aufgehört und ich habe dem noch klar gesagt, macht euch Gedanken, wie ihr aus der Situation rauskommt. Das wird nicht einfach. Ich habe mir aber auch gleichzeitig als Spielleiter Gedanken gemacht, wie ich den, wenn sie gar keine Ideen haben, auch vielleicht unter die Arme greifen kann. So, dass es immer noch schwierig bleibt und eine Hürde ist, aber nicht, dass sie deswegen draufgehen, weil das fände ich jetzt doof. So, ja, du stehst vorm Drachen und bist tot.
Ich glaube...
Ich meine Erzählstruktur.
Ich glaube, ich hätte in der Situation als Spielleitung gedacht, okay, sie haben das Geheimnis der Insel bzw. des Sumpfes entdeckt. Es gibt nicht nur einen Drachen, es gibt zwei, was ja das Geheimnis ist. Man hätte dann gesagt, okay, also als Drache in dem Moment hätte ich dann gesagt, okay, ihr habt das Geheimnis entdeckt, behaltet es für euch, dafür geben wir euch irgendetwas, was euch weiterbringt, so, ne? Also das wäre, glaube ich, so meine Idee gewesen. Aber gut, das ist natürlich auch wieder von Spielleitung zu Spielleitung anders. Aber das wäre jetzt so, ist jetzt so mein erster Gedanke.
Es wäre in der Situation nicht gegangen, weil die erstmal von der in D&D gibt es verschiedene, ganz viele verschiedene Drachen. Mhm. Und das waren schwarze Drachen, das sind somit die grausamsten aller Drachen, mit denen du auch am schlechtesten verhandeln kannst. Mhm. Und die ganze Situation wäre, ich glaube, da wäre nie einer auf die Idee gekommen, mit denen zu verhandeln.
Ah, okay.
In der ganzen Gesamtsituation, weil die, weil der Drache im Prinzip diesen ganzen Sumpf auch unterdrückt hat und wie gesagt, die haben ja auch keinen da rausgelassen und haben jeden getötet, der versucht hat, da rauszugehen. Da gibt noch einen riesen Rattenschwanz dran an Erklärungen, warum das alles so war. Das würde jetzt viel zu weit führen. Aber eine Verhandlung wäre in dem Maße gar nicht machbar gewesen. Also die mussten fliehen in irgendeiner Art und Weise oder sich verstecken, was sie auch am Ende des Tages mit sehr cleveren Ideen auch geschafft haben.
Okay, alles klar. Michael, wir kommen zum Ende der Folge. So eine Stunde ist immer schnell rum, wenn man sich so,
ja, das stimmt,
so schön unterhält, ist ja einfach so. Eine kurze Sache noch, eine allerletzte Frage. Ja. Die wirst du wahrscheinlich jetzt schon kennen oder darauf ahnen, was da kommt. Was hat Rollenspiel mit dir gemacht? Beziehungsweise was macht Rollenspiel für dich aus?
Was hat Rollenspiel mit mir gemacht? Verdammt viel. Ich glaube, vor ein paar Jahren mit Sicherheit mich nie für einen Podcast gemeldet, um irgendwo öffentlich zu reden. Weil ich da viel zu viele Hemmungen vor hatte, einfach weil ich Legasthenie habe und so ein früher in der Schule vorlesen und so war ein Riesendrama. Ja, heute lese ich in der Runde die Texte vor und stotter nicht oder nur noch ganz, ganz selten dabei, was auch einer der Punkte ist, der mir relativ viel dabei gebracht hat. Auch das, was du sehr, sehr häufig erwähnt hast, sprachlich, glaube ich, hat mir das auch einiges gebracht. In der Ausdrucksweise, was ich in dem Maße früher, glaube ich, auch nicht hinbekommen hätte. Mhm. Viele neue Kontakte mittlerweile durch die Runden, die wir in Siegen spielen. Früher wusste ich nie, mit wem ich spielen sollte. Wir haben teilweise zu dritt immer nur gespielt, weil wir nie jemanden hatten, der mitspielen wollte. Und es sehr, sehr schwer war, Leute überhaupt zu bekommen, weil ich wohne relativ außerhalb auf einem kleinen Dorf. Und heute lernt man so viele Leute kennen, die auf einmal Rollenspiel spielen. Wir haben eine wirklich große Community für so eine, ich sag mal, verhältnismäßig kleine Stadt in Siegen, was ich ganz großartig finde, wo sich viele, viele Leute mittlerweile engagieren und da mitmachen und leiten und oder den Verein managen und da helfen. Mhm. Und das ist großartig. Und ja, auch an die, ich sag mal, in die ganzen Rollen zu schlüpfen, gerade als Spielleiter, von jetzt auf gleich verschiedene Rollen zu spielen, das kann einen schon für viele Lebenssituationen was bringen. Mhm. Ich meine, ich bin ja, wie ich bereits sagte, ich bin selbstständig. Das heißt, ich muss auch meine eigenen Termine fahren, ich muss meine Aufträge reinholen. Das heißt, ich habe auch da relativ viel Kontakt zu Menschen und muss halt auch ein dementsprechendes Auftreten haben. Und ich weiß nicht, ob ich dasselbe Auftreten heute hätte ohne das Rollenspiel. Mhm. Ich werde es auch nie erfahren.
Aber kann ich mir gut vorstellen. Bin ich ganz bei dir. Du hast es gerade selber erwähnt. Diese Rhetorik hätte ich heute nicht, wenn ich damals nicht angefangen hätte mit Rollenspiel. Ist einfach so. Ne? Und was du gerade sagtest, ich habe ein ganz, ganz krasses Beispiel. Wir haben auf der HügelCon eine Runde gespielt, ich und mein Kumpel. Ich war ja mit dem Kumpel da. Und wir hatten, ich muss ganz kurz überlegen, 20 Uhr ging die Runde los. Und dann trifft man sich hier halt, man schnackt kurz vorher auf einer Convention. Wer bist du? Was machst du so? Und ich mache natürlich auch ein bisschen Werbung für meinen Podcast, ist natürlich klar. Und wir hatten einen dabei, ich sag jetzt extra seinen Namen erstmal nicht. Wenn du das hörst, dann, oder wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann sag Bescheid. Meld dich bei mir. Ich fand das sehr, sehr krass, weil auch er war oder ist ein Stotterer. Und das war so krass. Jedes Mal, wenn er in der Rolle war, hat er nicht gestottert. Ich weiß nicht, ob ihm das selber auffällt. Mir und meinem Kumpel ist es aufgefallen. Und das fanden wir so heftig, dass das halt auch eben Rollenspiel auslösen kann, dass du halt eben also als Stotterer in der realen Realität oder im realen Leben umschalten kannst in eine Rolle, die nicht stottert.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Also ja, ich weiß nicht, ob es ihm selber aufgefallen ist, aber wenn du das hörst, es ist tatsächlich so gewesen. Du hast in deiner Rolle nicht gestottert. Und da zieh ich echt den Hut vor.
Ja.
Ja. So viel dazu. Also ihr merkt, Rollenspiel macht irgendwas mit uns. Positiv, ganz, ganz viel positiv auf jeden Fall. Und Michael, ich bedanke mich, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ne? Mir auch.
Und ich sage es eigentlich schon fast bei jedem Gast. Wir hören uns nicht das letzte und auch nicht das, also wir hören uns das erste Mal, ja, aber auch definitiv nicht das letzte Mal. Da gehe ich ganz stark von aus.
Ja, sehr gerne.
Du hast selber gesagt, du hast da so ein Projekt, was du machen möchtest. Und da bin ich gespannt. Wenn du jetzt Blut geleckt hast am Podcasten, dann ich stehe jederzeit bereit, da mal Gast zu sein. Aus der Sicht des Spielleiters. Vielen, vielen Dank, Michael. Und ihr da draußen, folgt mir doch ganz gerne auf Instagram, Facebook. Gebt dem Ganzen hier ganz viel Liebe. Ich stecke da meine ganze Energie rein. Und vielen Dank, dass ihr alle zuhört. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Tschüss.